Es wird wieder Zeit, Rambazamba, fast live aus der Knochenauer Straße in Bremen. Telefonbuch spontan. Wie immer mit einem noch ahnungslosen Promi und dem Master of Disaster, Marcel Köck.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Telefonbuch spontan. Es ist schon wieder Donnerstag, liebe Leute, und während sich die ganzen anderen Podcasts noch mitten in ihrer Sommerpause befinden und deren Moderatoren sich wahrscheinlich gerade von wunderschön gebauten Menschen eisgekühlte Cocktails mit exotischen Früchten an die perfekt klimatisierten Swimmingpools dieser Welt reichen lassen, kredenze ich euch wie jede Woche ein spannendes Gespräch nach dem anderen. Letzte Woche beispielsweise hatte ich eine Menge Spaß mit Gina aus dem Big Brother Haus. Sie hat uns erzählt, wie sie ihre Zeit dort so erlebt hat und ob es da den ein oder anderen Redakteur gibt, der auch inhaltlich mal einschreitet, wenn es zu langweilig wird. Hört dort auf jeden Fall mal rein. Es war ein richtig, richtig nettes Telefonat. Und diese Sendung wird gekennzeichnet sein durch die fantastische Welt von Star Wars. Man kann die Filme lieben oder hassen, aber man muss sich wirklich eingestehen, was da geschaffen worden ist, ist schon wirklich krass. Und ich habe da tatsächlich ein, zwei Kontakte, mit denen ich sehr, sehr gerne mal über die Filme philosophieren wollen würde. Ich versuche es jetzt mal bei der Person, bei der ich eher denken würde, dass sie nicht rangeht, damit die Enttäuschung im Nachhinein nicht ganz so groß ist. Und ja, schauen wir mal. Ich wähle mal. Das Problem ist, die hat erstens Familie und zweitens morgen auch noch Geburtstag. Daher schauen wir mal. Ansonsten steigen wir um zu Plan B.
Hallo.
Grüß dich, Marcel hier.
Ah, hi Marcel.
Hans-Georg, störe ich gerade? Wenige Stunden vor deinem Ehrentag?
Nein, du störst doch nie. Und Sender will ich dir nicht sagen. Ich bin doch höflich.
Theoretisch brauche ich auch nur 25 Minuten. Du bist nämlich gerade live in meinem Podcast und ich wollte dich mal ganz lieb fragen, ob du Lust hättest auf eine Special Star Wars Telefonbuch spontan Podcast-Folge.
Ja, natürlich, machen wir doch. Ich bin auch gerne in deinem Podcast.
Ah, ich freue mich mega. Wir haben uns ja jetzt auch ein paar Tage, ein paar Wochen nicht mehr gesehen und gehört. Mhm. Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, daran erinnere ich mich noch sehr genau, was du zu mir gesagt hast, war Rogue One, und das habe ich damals nicht verstanden, ist dein absoluter Lieblingsfilm der Star Wars-Reihe.
Ja, kann man so sagen.
Daran erinnere ich mich noch, als wäre es gestern gewesen. Aber bevor wir darüber sprechen, möchte ich dich unseren Zuhörern gerne vorstellen. Die denken nämlich wahrscheinlich gerade, wer zum Teufel ist Hans-Georg? Vielleicht ahnt es aber auch schon der ein oder andere, wenn er deine Stimme so hört. Du bist die Stimme meiner Kindheit sozusagen, nämlich der deutsche Synchronsprecher von Luke Skywalker. Hast natürlich nicht nur ihn gesprochen, sondern warst bis dato an unzähligen Produktionen beteiligt. Du hast die Simpsons gesprochen, Herr der Ringe, Murdoch im A-Team. Ich persönlich kannte dich schon damals in der Kinder-Pinguin-Werbung. Also wirklich einiges, was da zusammengekommen ist, auch vor der Kamera. Aber es geht um Star Wars heute in der Sendung. Lass uns mal zurückerinnern an den jungen Hans-Georg, der Ende der 70er Jahre, du hattest schon einige Erfahrungen im Schauspiel und als Synchronsprecher, irgendwann angefragt wird für die Stimme des Hauptcharakters eines Science-Fiction-Films. Das ist so viele Jahre her. Erinnert man sich als Synchronsprecher noch an die Aufnahmen für den ersten Teil oder verschwimmt das mit den Jahren?
Du, wir sind im Grunde ja, wie Prostituierte, wir sprechen halt alles, was da kommt. Ob das jetzt ein Horrorfilm ist oder ein Krimi oder ein Science-Fiction, das kannst du dir vorstellen. Wir sind aus der einen Serie in die andere Serie, in den nächsten Film, dahin, dorthin. Und dann kannst du quasi, du denkst nicht einfach mal darüber nach, was ist mit dem Film, den du letzte Woche synchronisiert hast. Wir arbeiten, also die Leute, die regelmäßig arbeiten, arbeiten kontinuierlich durch und machen sich keine großen Gedanken darüber, was da jetzt gewesen ist. Der einzige Unterschied, der überhaupt in meinem Beruf mit den Tausenden von Synchronisationen, die ich in meinem Leben gemacht habe, ist Star Wars deswegen, weil es eine Fan-Community gibt, die uns damals, nachdem wir die Hörspiele mit Oliver Düring gemacht haben, die Thrawn-Trilogie, wurden wir eingeladen zur Jedi-Con nach Düsseldorf. Und da haben wir das erste Mal so die Kollegen, auch die Susanna, der ging es auch nicht anders, Susanna Bonasiewicz, die Lea gesprochen hat, wir trafen das erste Mal auf Fans. Und seitdem sind wir auf einigen Convention gewesen, haben mittlerweile schon Freundschaften geschlossen mit einigen Leuten aus dieser Gruppe, aus dieser Fanbase. Und Das ist der eigentliche Unterschied. Sonst gehen wir ins Studio und wissen nicht, dann sagen Leute, du hast da diesen wahnsinnigen Serienmörder gesprochen. Sag ich, du, weiß ich nicht. Ich gehe nach 20 Minuten aus dem Studio oder nach 40 und weiß im Grunde schon einen Tag später nicht mehr, was ich da gemacht habe.
Und ich glaube, das ist diese Illusion, die viele Menschen haben, dass die Synchronsprecher unserer Lieblingsschauspieler eben genau dieselbe Leidenschaft für die Filme hegen müssen, wie wir eben auch. Und ich kann mir vorstellen, dass bei diesen ganzen Produktionen, die du ja hattest, wöchentlich damals, Star Wars für dich auch erstmal nur ein Job war.
Es ist so gewesen und jetzt ist es natürlich ein bisschen anders, wenn es jetzt heißt, es kommt ein Film, so, also sag mal, es kommt ja jetzt keiner für mich mehr, also Luke Skywalker ist ja nun durch, aber als der 8. und der 9. Teil kam, das war natürlich was Besonderes, da hatten wir auch schon den Kontakt zu den Fans gehabt auf den Convention, auf dem Norris Force Con und so weiter und da hatte das eine ganz andere Stellenbedeutung und als ich jetzt neulich gemacht habe, What We Do in the Shadows, da hat er ja in der Serie hat er einen Gastauftritt, Mark Hamill. Mhm. Sehr witzig als Vampir. Ist er mal auf der dunklen Seite. Und das ist dann schon, wenn dich dann die Firma anruft und sagt, wir haben da einen Film, eine Rolle, den kennst du, Mark Hamill macht das und das ist in der Serie, in einer Episode spielt er da eine Hauptrolle. Ja, und dann macht man das halt und freut sich jetzt, dass man den mal wieder sieht, ne, und wieder macht.
Ist ja einerseits wahrscheinlich auch ein richtig schönes Gefühl, den Schauspieler mit sich selbst wachsen zu sehen sozusagen, aber vielleicht dann auch noch ein schöneres Gefühl, auf so einer Convention mal auf die Fans eines solchen Charakters zu treffen.
Ja, absolut. Das ist ja der absolute Hammer. Weil wir hatten natürlich Susanna und Oliver und wir hatten alle so ein bisschen Schiss, weil wir noch nie so eine Erfahrung gemacht haben, mit Leuten so zusammenzutreffen, gleich so ein paar hundert und damals waren es sogar ein paar tausend. Und wir haben natürlich dann ganz schnell nochmal die Filme uns damals auf Videokassette nochmal angeguckt, um nicht die völligen Idioten zu sein, wenn wir da hinkommen. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass die so freundlich waren alles. Es war eine so gute Stimmung immer. Diese ganzen Conventions, die ganzen Cosplayer und die 501st und das sind alles so, die sind alle so happy, wenn die auf so einer Convention sind. Der Oliver Düring hat dann gesagt, er fuhr am Sonntagabend mit dem Zug nach Hause und er hatte einen richtigen Kulturschock, weil er wirklich diese zwei Tage nur in lachende, freundliche, fröhliche Gesichter geguckt hat und dann saß er abends wieder in diesem Großraum Intercity-Abteil und alle hatten so eine Fresse. Und er sagt, er hat da gesessen, hat gegrinst vor sich hin, hatte dieses, auch mit Susanna, wenn wir manchmal telefonieren nach irgendeiner Convention, nach Speyer zum Beispiel, beim Technikmuseum, das ist Science-Fiction-Con gewesen, vor 2 Jahren, glaube ich, war das, dann haben wir noch eine Woche später gesagt, und, lächelst du auch immer noch? Ja, wir kriegen das Grinsen dann nicht aus dem Gesicht, weil es einfach so tolle Leute sind, die wir da treffen. Es macht schon Spaß.
Das ist halt einfach irre, wie sich das im Nachhinein noch entwickelt hat. Also wenn du überlegst, dass 20th Century Fox, also die Produktionsfirma der Reihe, damals zu George Lucas gesagt hat, nee, finden wir nicht ganz so gut die Idee, beziehungsweise das Konzept finden wir gut, aber wir wollen halt einfach nicht mit so viel Geld einsteigen. Die sind dann mit ein bisschen Kohle reingegangen, also für uns natürlich super viel, also wir reden von Millionen, aber George Lucas hat dann gesagt, passt auf, ich brauche mehr Kohle, nimmt einfach meine Gage und das waren ein paar hunderttausend Euro, ich verzichte darauf und möchte dafür nur die Rechte am Merchandising. Ja. Und die Produktionsfirma hat sich da wahrscheinlich einen abgelacht und hat gesagt,
genau, die haben gedacht, na, so ein Trottel. Ja.
Dann nimm die. Und ich hab's.
Er hat das Geschäft seines Lebens gemacht. Ja.
42 Milliarden Euro bis zum Verkauf an Disney. Also so, selbst die Filme
das
haben.
Auch nicht mal wenig wahrscheinlich.
Ja, eben, genau. Und selbst die Filme haben nicht so viel Kohle einspielen können.
Ja. Ist klar, mittlerweile ist es ja auch schon so. Das sind doch so die kleinen Kritikpunkte. Ich glaube, das war im 7. und im 8. Teil, wo diese komischen Pinguine auftauchten, diese komischen Quäkdinger, die ja eigentlich überhaupt keine, nirgendwo eine dramaturgische Bedeutung haben. Aber das sind natürlich Wahnsinnsfiguren, um das den Kindern in den Schrank zu stellen. Ne? Das ist schon, und das ist also auch so ein bisschen die Kritik gewesen dann unter den Nerds, dass man gesagt hat, ja, man merkt jetzt schon, dass Disney übernommen hat, weil die müssen auch daran denken, das eben auch Merchandising-mäßig unheimlich zu vermarkten dann. Ne?
Ja.
Um wieder die Kohle reinzukriegen, die sie in George Lucas gezahlt haben.
Aber taktisch war das ja auch von George Lucas tatsächlich gar nicht gemeint. Also der brauchte halt wirklich einfach das Geld. Der hat nicht gewusst, dass er damit irgendwann mal zum Milliardär
es
wird.
Es ging wirklich darum, er wollte sein Projekt durchziehen. Und es wäre gescheitert, hätte er nicht seine Gage zur Verfügung gestellt. Und dann hätte man irgendwie so in der Mitte aufgehört oder hätte billig mit ein bisschen Pappkarton noch was gemacht. Dann, das wollte er nicht und hat wirklich dann, er hat dran geglaubt.
Ja, und schau dir an, was draus geworden ist, ne? Also ich glaube, allein am ersten Wochenende hat allein Hollywood knapp 3 Millionen Dollar gemacht. In Deutschland ging es auch so allmählich los. Du warst die originale Stimme dann von Luke. Weißt du noch deinen allerersten Satz, den Luke gesprochen hat?
Naja, es ist, zumindest die Szene ist mir klar, wo er eigentlich irgendwie zu seinen Kumpels wollte und der Onkel Lars heißt er, glaube ich. Beru heißt die Tante, ne?
Genau.
Und wie heißt der Onkel nochmal? Lars, ne?
Genau. Also Owen Lars, genau.
Und der ihm dann sagt, du, hier, kümmere dich mal, da kommen Droiden da, guck dir das mal an, das sind die Sandleute? Nee, die Javas. Javas kommen da mit dem Ding. Und er sagt, ach, ich wollte eigentlich zur Toshi-Station irgendwas oder sowas, ne? War das nicht irgendwie?
Ja, das ist tatsächlich die zweite Zeile. Deine erste Zeile hattest du tatsächlich als Tante Beru Luke bittet, einen Roboter mitzubringen, der Botsche beherrscht.
Ach, Botsche beherrscht.
Genau, genau, und dann sagt Luke, ich hab's wirklich im Kopf, ich lese es nicht ab. Ich glaube, die Auswahl ist nicht groß, aber ich sag's ihm. Das war dein erster Anfangssatz in diesem Film.
Genau.
Und dazu, dazu gibt's so eine lustige Story, weil du warst mit deiner Frau damals im Kino, ihr habt euch gemeinsam diesen Film angeschaut und das Erste, was du gesagt hast, die haben mich ersetzt, das ist nicht meine Stimme.
Richtig. Und das war insofern gar nicht, jetzt sage ich mal, also es war ernst gemeinter, als man denken könnte, weil wenn man dann könnte denken, ja, das ist das erste Mal da im großen Kino gehört. Nee, ich hatte ja 1978, ich hatte 61 angefangen, ich hatte schon Serien gesprochen, ich hatte gedreht, ganz viele Sachen schon. Also ich kannte meine Stimme aus dem Sender oder so und insofern war ich wirklich schockiert, weil ich dachte, das bin ich nicht.
Mhm.
Und ich habe das schon einige Mal erzählt, hinterher hat nur mir gesagt, es lag daran, dass der Tonmeister bei der Mischung damals war ja Harrison Ford und Mark Hamill waren ja noch nicht vom Alter her so weit auseinander, dass die Stimmen auch nicht so weit auseinander waren. Und man wollte halt diesen Draufgänger Han Solo, der sollte halt der Macho sein. Dann hat man dem alles, was da am besten möglich war, hat man dem die Bässe reingeschoben. Und bei dem strahlenden blonden Helden da, dem jungen Burschen, hat man alles am besten rausgenommen. Und eine so piepsige Stimme hatte ich mich selbst erst nicht im Ohr gehabt. Und deswegen war ich am Anfang völlig fertig. Ich habe gesagt, die haben mich umbesetzt. Aber so nach ein paar Takes habe ich dann schon man hat ja so eine gewisse Musik in der Stimme, so ein gewisses, wo man Leute dran erkennen kann. Und dann habe ich mich dann schon erkannt irgendwann so. Aber der erste Moment war ein Schock.
Aber wurde das in den kommenden Filmen, also in den kommenden zwei Filmen genauso gemacht?
Kann ich dir nicht mehr sagen. Das war ja auch, du darfst nicht vergessen, als der erste Film kam, wussten wir gar nichts von einem zweiten und einem dritten.
Mhm.
Das hängt auch damit zusammen, das kannst du schon an so ein paar kleinen Fehlern sehen, dass das hat mich darüber, auf diese Fehler hat nicht Oliver Döring, der ja auch als Kind das unter der Bettdecke in der Kassette 1000 Mal gehört hat. Wenn ich irgendwas wissen will, ich rufe den an und dann sagt mir genau wie du. Der sagt mir genau, in der Szene sagt er das und das und das und das. Der kannte den ganzen Film auch auswendig und der hat dann gesagt, im ersten Teil haben sie Han Solo gesagt und im nächsten Han Solo, also mit dem scharfen S oder andersrum.
Mhm.
Jedenfalls, also am Anfang hat keiner genau gewusst, was da jetzt auf uns zukommt, dass es ein Blockbuster werden würde und dass es noch eine Trilogie werden würde und dann wird das eben normal kommerziell abgearbeitet und dann war offensichtlich nicht so die totale Präzision jetzt, also einfach nicht dieser Druck dahinter. Denn heute, wenn wir den 8. oder 9. Teil aufgenommen haben mit Björn Schaller, man kennt die Fangemeinde und man weiß, dass die auch genau hingucken. Und dann wird sich sehr viel Mühe gegeben. Dann wird auch, nachdem wir zwei Aufnahmen gemacht haben, wir sind in der Regel, machen wir ein oder zwei Aufnahmen, dann hören wir nochmal den O-Ton und kontrollieren nochmal, ob wir wirklich genau auch den Druck haben oder auch die Relaxedheit oder die Traurigkeit oder was auch immer. Also wir versuchen so nah, wie es nur irgendwie geht, am Original zu sein, im Sinne von der Emotion und der Art, wie die Leute spielen. Wir nennen das Werktreue. Ne?
Ich glaube, nach so einer feinfühligen Arbeit, ich weiß gar nicht, ob ich imstande wäre, die Filme noch selbst anzugucken oder ob ich eigentlich auch schon genug davon hätte.
Das ist so lustig. Also erst einmal, also die 4, 5, 6 oder sowas habe ich in meinem ganzen Leben, glaube ich, dreimal gesehen. Einmal, nachdem sie herauskamen, dann nochmal als Vorbereitung für eine Convention und dann irgendwann noch, oder vielleicht wirklich nur zweimal, ich weiß es.
Ach, krass.
Aber den achten Teil und den oder den 9., da war ich zur Premiere in Köln, aber mit einem Kumpel auch von der SWFN, dem Thomas Walter. Und dann sind wir am nächsten Tag zusammen von Köln, das war ja die Preview sozusagen, nach Nürnberg, da wo die Neues Foscon, wo die Stuttgarter Star Wars Fans sind, die hatten viele Plätze im Kino gemietet. Dann haben wir da gesessen und haben uns den angeguckt. Dann kam ich nach Hause und dann wollte meine Frau ausnahmsweise auch mal den Film sehen. Dann war ich dreimal in einer Woche im 9. Teil. Und dann, ich gucke mir diesen Film an und dann tritt der Mark Hamill erst spät auf. Und plötzlich tritt der da auf und redet mit der Ray. Und da bin ich ja auch dabei. Es war wirklich, man müsste jetzt denken, so, ich setze mich jetzt hin und warte jetzt die 20 Minuten bis oder eine Stunde, bis der da auftaucht.
Ja, genau.
Nein, ich hatte es völlig vergessen, dass ich dabei bin. Das ist schon, daran merkst du eigentlich, wie naiv ich in so einen Film reingehe.
Ey, lieber so, als die ganze Zeit zu wissen, der gesamte Kinosaal wird in wenigen Minuten meine Stimme hören. Das wird mich persönlich, wird es verrückt machen. Meine erste Erfahrung mit Star Wars habe ich, glaube ich, 1999 gemacht. Ich weiß noch tatsächlich, als wäre es gestern gewesen. Ich sitze mit meinem Vater und mit meinem Bruder im Frühstückskino. Wir schauen den Film, ich glaube Mulan war es damals. Und plötzlich kommt der Trailer von Star Wars, die dunkle Bedrohung. In Amerika ging es richtig ab. Die Leute haben sich Tickets für Filme gekauft, die sie gar nicht sehen wollten. Die wollten eigentlich nur den Trailer sehen von Star Wars. Also völlig gaga. Und die Frage, die, glaube ich, im Raum steht, hat sich George Lucas damals einen so großen Gefallen getan mit dem neuen Dreiteiler? Und ich glaube, wir beide können die Frage mit Nein beantworten.
Ja, das hat einen anderen Grund, weil das ist, sagen wir es mal so, um es mal positiv zu sagen, Rogue One fand ich so genial, weil das war schon sehr hochgehängt zu sagen, ich mache jetzt einen Film, der quasi in den vierten Teil von 1978 mündet.
Ja.
Die Vorgeschichte, direkte Vorgeschichte. Und da bin ich sehr skeptisch reingegangen, weil ich gedacht habe, wenn das wieder so ein Ding wird wie mit der 1, 2, 3, dann bin ich ganz enttäuscht. Und vielleicht war auch deswegen meine Erwartungshaltung relativ niedrig. Und dann ist man ja immer, wenn man keine große Erwartungshaltung hat, ist man ja noch begeistert.
Das ist
besser. Auch der Grund, warum ich den so toll finde.
Ja.
Weil der wirklich so nahtlos überging, weil der so ohne Merchandising-Effekte auskam.
Ja.
Weil er wirklich dunkel, düster war. Und ich habe schon in einem anderen Interview mal gesagt, weil es für mich so eine griechische Tragödie ist, weil alle Helden sterben.
Ja.
Dürfen ja auch nicht überleben. Sonst wären sie ja im nächsten Teil drin gewesen. Und das war einfach perfekt. Also wenn ich ein Prequel mache, dann sollte der so aussehen wie Rogue One. Und so ehrlich sein und so. Auch im Stil so bleiben. Weil das war nämlich das Problem, wir hatten. Man hat richtig gesehen, die haben sich da einen runtergeholt drauf, dass sie gesagt haben, oh, geil, wir können jetzt diese rollenden Roboter, diese Klonkrieger, oh, geil, super, klasse. Und für diesen Jar Jar Binks, das war dann wieder für die Merchandising-Leute, damit sie wieder die niedlichen Figuren verkaufen können. Und das war halt eben, ich habe als Beispiel mal gesagt, wenn ich 1978, Teil 4, 5 und 6, mache ich einen Film über den Zweiten Weltkrieg. Und dann mache ich 20 Jahre später einen Film über den Ersten Weltkrieg. Und da fliegen dann Cruise Missile und habe ich Computer und Laserkanonen. Und im Zweiten Weltkrieg hatten sie nicht mal ein richtiges Flugzeug so ungefähr. Also weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Voll. Ich habe auch nachgelesen, dass von den Sturmtruppen, ne, also den Soldaten, die im Krieg kämpfen, im dritten Teil nicht eine Uniform vom Kostüm hergestellt werden musste, weil wirklich alles CGI war. Also es wurde alles nachträglich eingefügt. Das ist so.
Ja.
Ah, weiß nicht.
Ja, es war einfach so ein bisschen, ich kann es.
Ja,
Leute,
genau.
Ich zeig euch mal, was alles möglich ist.
Genau.
Und das war zu der Zeit natürlich der absolute Hammer.
Genau.
Das muss man ja sagen. Also so, wenn er was anderes gemacht hätte, aber es sind für mich nicht die legitimen Prequels.
Er hat es teilweise wieder gut gemacht mit den Filmen, die ab 2015 rausgekommen sind. Aber lass uns über den Teil 2017 sprechen, denn da hattest du wieder deine Sprechrolle für Luke. Und Ernst-Georg, ich frage mich immer, inwiefern ein bekannter Synchronsprecher eigentlich ersetzbar ist und was die Produktionsfirmen bereit sind zu dulden. Also wenn du jetzt gesagt hättest, du willst für die kommenden Filme ein lächerlich übertriebenes Gehalt haben, was nicht möglich gewesen wäre, davon gehen wir jetzt aus. Hätten die versucht, dich zu halten oder hätten die gesagt, alles klar, mach's gut, schönen Tag noch?
Ich weiß nicht, ob es in meinem Fall gewesen wäre. Tatsache ist, dass sie es bei Pirates of the Caribbean im vierten Teil gemacht haben. Es gibt keine Garantie für eine feste Stimme. Es fängt schon damit an. Der guckt jetzt zum Beispiel Homer Simpson an. Mein wirklichen Kumpel von mir, der Norbert Castell, ist halt gestorben. Hm. Oder die Volkmann, Elisabeth Volkmann ist gestorben. Dann hat die Anke Engelkes übernommen. Hm. Und das ist ja klar, dass wenn einer stirbt, muss er ja ersetzt werden. Hm. Das ist ja logisch. Hm. Und wir sind ja nicht dieselbe Person. Also wenn der Schauspieler stirbt, dann ist er tot. Wenn Carrie Fisher stirbt, dann kann man höchstens noch altes Material hernehmen oder dann noch verbraten. Aber bei einer Stimme, wir sind ja zwei verschiedene Personen. Und da kann es sein, dass einer stirbt und dann muss die ersetzen. Und insofern gibt es schon mal von daher keine Sicherheit, dass jemand seine Stimme behält. Aber es geht auch um Geld. Es geht eigentlich immer sehr viel um Geld. Und wenn die Forderung zu hoch ist, dann wirst du einfach nicht besetzt. Und wenn es für die gleiche Rolle eine Alternative gibt, die preiswerter ist, dann wird die genommen. Ganz einfach. Und wenn ich jetzt irgendwie da jetzt extreme Forderungen gestellt hätte, dann wäre ich auch raus gewesen. Mit Sicherheit, ja.
Ich muss mich immer an den Synchronsprecher von Patrick erinnern, von SpongeBob, der ja, ich glaube, der hatte dasselbe Problem. Der hat auch irgendwann gesagt, Leute, ihr verwendet meine Stimme jetzt auch schon bei McDonald's für irgendwelche...
Hab ich mal was gehört. Genau. Ja. Der musste dann auch klagen, ne?
Der hat dann gesagt, Leute, ihr verwendet meine Stimme für Merchandise-Produkte, die bei McDonald's zu bekommen sind und ich verdiene keinen einzigen Cent dafür. Und
diese Rechte treten wir alle ab.
Genau, aber es ist ja total legitim zu sagen, ich finde, ich werde unfair bezahlt und von heute auf morgen hat er seinen Job verloren und das war's dann für ihn, ne? Und dann wurde der hatte so eine schöne markante Stimme, dann wurde der ja ersetzt und ab dem Tag war auch SpongeBob kein SpongeBob mehr für mich. Aber lass uns zurück zu den Filmen kommen, die dann glücklicherweise mit deiner Stimme rausgekommen sind. Ich bin inhaltlich nämlich super zwiegespalten, gerade beim siebten Teil und weiß manchmal nicht so recht, ob es für die Story nicht besser gewesen wäre, den ersten drei Teile einfach auf sich beruhen zu lassen und gar nichts mehr weiter zu produzieren.
Wir haben uns den siebten Teil, da wurde ich auch schon eingeladen von der SWFN, habe ich in Nürnberg gesehen. Und das war ja mitternachts, glaube ich, ein Donnerstag um Mitternacht oder Mittwoch auf Donnerstag um Mitternacht. Und wir sind dann um 2:30 aus dem Kino rausgekommen. Das lief, glaube ich, in 5 Kinos gleichzeitig. Mhm. Und es standen 400 Leute morgens um 2:30 oder 3 Uhr auf der Straße in Nürnberg. Und die Leute waren ratlos. Und es wurde wirklich so diskutiert, aber so verhalten erst einmal. Also man hatte das Gefühl, jeder hat sich gefragt, was habe ich denn jetzt gerade gesehen? Mhm. Es war so, eigentlich toll, weil der J.J. Abrams ja doch versucht hat, einige Reminiszenzen wieder aufzubauen, also Anlehnungen an den 4, 5, 6, ja. So mit dem Millennium-Falken und weiß ich was. Und also diese Dinge, dass man sich wieder so heimisch fühlt als alter Fan. Aber dann waren dort so ein paar Sachen, die Leute fürchterlich irritiert haben. Und es war ja noch zum Glück nicht wie im achten Teil. Man sieht ja zum Schluss nur, dass Ray vor dem Luke steht. Aber dann nachher als der achte Teil dieses, und das hat auch der Mark Hamill, glaube ich, in einem Panel selbst gesagt, dass er das wirklich das hat ihn richtig Überwindung gekostet, dass er dieses Lichtschwert, was sie ihm gibt, hinter sich wegschmeißt. Ne? Hm. Also das war schon, ich meine, es ist von der Dramaturgie verständlich. Er hat abgeschlossen, er hat ein schlechtes Gewissen, er hat den Tempel versaut, indem er den Han Solos Sohn da, den Ben, halt falsch ausgebildet hat. Also als Schauspieler, also wenn man die von der schauspielerischen Rolle, von der Entwicklung her, macht er das Sinn. Aber es ist ein No-Go für jeden Fan. Also das kann man nicht machen.
Weißt du, für mich ist es einfach so, wenn wir jetzt den kompletten Dreiteiler betrachten, natürlich hat der Imperator überlebt. lebt. Natürlich stirbt Leia im achten Teil nicht, als sie aus dem Raumschiff geschleudert wird, sondern fliegt zurück. Ja. Und was ich immer so denke, gefühlt ist bei Star Wars immer alles möglich, sobald es darum geht, noch ein bisschen Geld damit zu verdienen mit der Kuh, ja? Also noch ein bisschen mehr zu melken. Und das stört mich einfach riesig.
Ja. Ja, das ist eigentlich aber auch ganz erklärlich deswegen Rogue One für mich so hervorragend, weil da das einzige Mal, was ich so weiß, geklappt hat, dass man wirklich nach vorne gehen konnte, etwas, was nicht geplant war zu Beginn.
Ja.
Und was dann so hervorragend gezahnt hat.
Ja.
Und nicht, und auch das hinten, die 7, 8, 9 zahnen lange nicht so, wie die ersten drei und eben Rogue One. Weil das war eine Geschichte, die hat er sich überlegt und die hatte von vorne bis hinten Hand und Fuß.
Ja.
Und was du richtig sagst, und jetzt kommt Disney und versucht einfach da diese Zitrone noch weiter auszuquetschen. Und da müssen halt Charaktere neu rein und die müssen dann auch, die macht, zum Beispiel, was ich ganz, ist das im achten Teil, glaube ich, dass der Finn da weggeht und dann dieses Kind den Besen nimmt,
genau,
und hältst du die Hand hin und kommt der Besen in die Hand. Also man sagt, ah, die Macht.
Genau.
Und dann denkt man ja auch, dieses Kind hat auch wieder eine Bedeutung. Aber
genau.
Ich glaube, würde mich jetzt doof, im neunten Teil kommt das Kind nicht vor.
Kommt nie wieder vor.
Ne? Genau.
Und ja.
Also das ist wieder so ein Ding, ne?
Weißt du, was mich auch stört an den Filmen? Der Humor. Das ist ganz, ganz eigenartig. Mhm. Ich habe das Gefühl, in den ersten drei Filmen oder beziehungsweise in den ersten sechs Filmen hatte Humor überhaupt keine Plattform. Also, oder es war euer Humor damals, 1977, den wir noch nicht verstanden haben. Und jetzt in den letzten drei Filmen hat das wirklich Überhand genommen. Also beispielsweise gibt es ja diese Szene, das ist die erste im achten Film mit General Hux.
Ja, den Hux, es gibt, ja genau, diese Geschichte Hallo, sind Sie da? Genau.
Und es war ja auch witzig, aber ich habe halt auch so gedacht, ich meine, ich sitze hier nicht bei Jackass Reloaded, ich sitze im Star Wars und ich...
Aber warum? Es ist genau das Problem, wenn du jetzt davon ausgehst, als Filmemacher, als Disney-Verantwortlicher, als Frau Kennedy und sagst jetzt, was machen wir? Machen wir jetzt nur die drei Teile für die alten Fans, die damit aufgewachsen sind, die den quasi im Blut haben, die den, so wie du, die Texte auswendig kennt, dann kann man das so nicht machen. Aber die haben natürlich eine ganz andere Zielgruppe gehabt. Die wollten die neuen 14-, 15-, 16-Jährigen haben.
Ja.
Die wollten die schon heimlich schon mit 8 reingehen, damit sie sich dann diesen Pinguin da kaufen.
Ja.
Das ist ein anderer Ansatz. Und für die war dann natürlich das mit diesem Humor dann auch gar nicht so negativ, weil die ersten Teile ja gar nicht wirklich kannten.
Ich glaube halt einfach, dass für deine Generation und für meine Generation Star Wars eine ganz andere Symbolik hat als für die Generation, die jetzt in den 2000ern geboren sind. Also für uns ist Star Wars Krieg der Sterne, der Bösewicht schlechthin Darth Vader, und die Generation unter mir sehen da halt eher die letzten drei Filme, modernen Filme, als Star Wars Original an, sozusagen.
Die kennen ja nicht mal die Prequels wahrscheinlich.
Nee, vermutlich nicht. Aber das ist ja auch total in Ordnung. Also die aktuellen Filme sind ja auch lang nicht so schlecht, wie es vielleicht jetzt aus meinem Mund klingt. Die haben super, super Szenen. Wir haben noch nie über deine Lieblingsszenen gesprochen, tatsächlich, von den ganzen Filmen.
Ja gut, ich meine, es ist wirklich schon, bei alten Leuten ist es immer so, die wissen, wie ihr Schulkamerad hieß, aber den sie gestern getroffen haben, wissen sie nicht mehr. Das heißt, ich habe natürlich, weil ich mir noch zwei oder dreimal angeguckt hatte, und das reicht dann schon, was ich vorhin erzählt habe, diese ersten Filme, da sind immer so einzelne Bilder dann schon vor Augen, wenn der da beim Obi-Wan ist und dann R2-D2 dann dieses das Hologramm rausschießt von der Leia.
Ja.
Und der guckt so, und dann guckt er so, und dann legt er den Kopf zur Seite und sagt, wer ist sie? Sie ist wunderschön.
Gänsehaut.
Und dieser Satz, der ist mir auch so hängen geblieben. Also es gibt so ein paar Szenen, und was du auch gerade mit der Toshi-Station noch irgendwelche Dingsmus-Wandler umtauschen oder was, wo er hin wollte.
Genau, deine zweite Zeile sozusagen.
Ja, genau. Oder wenn er dann beim Obi-Wan dann auch sagt, nee, ja, kann ich mitkommen, er will ja erstmal auf die Akademie und ein Pilot werden und so. Er findet die erste Ordnung, ja, oder wie heißt es jetzt, er findet die...
Das Imperium, das galaktische
Imperium. Das Imperium, genau. Er findet das Imperium ja auch nicht so toll, aber man ist auch so weit weg hier. Ne?
Und sagt er auch, und Obi-Wan Kenobi dann sagt, ich höre deinen Onkel reden.
Ja, genau.
Ich habe tatsächlich zwei Szenen jetzt auch aus den aktuellen Filmen, die ich richtig stark finde. Ich würde gar nicht sagen, dass meine Lieblingsszenen sind, die berühren mich nur einfach irgendwie. Nämlich der erste Moment ist, als Anakin seine entführte Mutter sucht und er sie auch findet in einem Lager von, ich glaube, Sandleute sind das. Aber richtig abgemagert und sie stirbt leider dann auch in seinen Armen. Mhm. Und daraufhin tötet er das gesamte Lager, die Männer, die Frauen, sogar die Kinder. Und kehrt der Jedi-Seite in dem Moment so ein bisschen vor lauter Hass den Rücken. Es wird halt so richtig zur Schlüsselszene, weil das wirklich das allererste Mal ist, dass er so richtigen Hass empfindet. Und die zweite Szene ist aus dem Film Das Erwachen der Macht. Und zwar als General Hux seine Ansprache vor tausenden Sturmtrupplern hält, kurz vor der Einweihung der Starkiller-Basis, also vor diesem Schuss. Und ich werde in dieser Szene einfach so krass an ganz, ganz schwarze Tage der deutschen Geschichte erinnert, dass ich echt immer wieder Gänsehaut bekomme, wenn ich ihn sprechen höre. Also Gänsehaut-Moment.
Das haben sie mit Sicherheit auch so deswegen gemacht. Also es sollte so ein bisschen so Reichsparteitag und sie wollte den totalen Krieg und so, diese Nummer, das war da bestimmt mit drin. So.
Genau.
Also als Vorbild,
also
als Assoziation. Hm.
Du kaufst dem einfach sofort, also mega ab, was er da sagt und seine Augen sprechen Bände gefühlt. Also eine super Besetzung. Ja. Ich weiß leider jetzt nicht mehr den Schauspieler, aber eine super Besetzung, muss man sagen.
Aber das ist genau das Phänomen. Das macht eigentlich den großen Unterschied aus. Du merkst bei einem Schauspieler, ob er das meint, was er sagt.
Ja, ist so.
Und das ist das so, das ist die große Gefahr, wenn Synchron beliebig wird und das nicht mehr transportiert wird, weil auch wenn die Augen, wenn das alles so stimmt und wenn die Stimme dann nicht genau so auch diesen Druck hat, dann wird es eben traurig, ne? Dann wird man manchmal. Also das gehört einfach gut zusammen. Ich kann auch viele Leute verstehen, die sagen, sie gucken sich lieber das Original an. Das kommt noch dazu. Und heute können eben sehr viele Leute, die meisten Filme sind Englisch und die meisten Leute können Englisch. Ja. Und insofern, das gab es ja in den 80er Jahren noch nicht so.
Hans-Georg, es ist krass, wie leidenschaftlich man über Star Wars sprechen kann, oder?
Durchaus. Weil sie bedeutet so vielen Leuten so viel. Das habe ich gemerkt durch die Convention. Es ist nicht beliebig. Es ist nicht irgendein Film. Es ist etwas ganz Besonderes, diese Saga. Die hat eben auch eine tiefere Bedeutung. Und es geht wirklich auch um die helle und die dunkle Seite. Und die ist ja auch in allen von uns drin. Und auch dieser ewige Kampf, auch dass sich die Jedis dem immer stellen müssen, so wie was wir gerade angesprochen haben vorhin, wenn Yoda ihn da in diesen Baum schickt, in diesen dunklen Ort, oder
ja.
Jetzt auch wenn Rey da in dieses komische Loch da reinguckt, da
ja.
Du weißt schon,
ja, ja, genau.
Da wo dann diese Spiegeleffekte kommen und so. Also ich glaube, das kennt jeder irgendwann in der stillen Stunde, dass er weiß, dass er nicht nur ein guter Mensch ist, sondern dass man auch seine dunklen Seiten hat. Und die will man nicht wahrhaben. Aber man sollte sich mit ihnen auseinandersetzen. Und dann nur kann man wirklich zum Jedi werden, glaube ich.
Das waren richtig weise Worte zum Abschluss einer tollen Star Wars-Sendung. Hans-Georg, vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast warst und mich mitgenommen hast in eine weit, weit entfernte Galaxie.
Dankeschön. Gern geschehen.
Und ihr Lieben da draußen, ihr könnt uns wie immer Feedback zur heutigen Sendung geben. Abonniert uns auf Spotify, schreibt mir auf Instagram. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht. Wir hören uns kommende Woche schon wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Das war Telefonbuch spontan. Und falls Sie jetzt noch nicht eingeschlafen sind, haben Sie wirklich Nerven. Den Podcast gibt's übrigens nicht nur hier, sondern auch auf Instagram. Schauen Sie mal vorbei, wir sehen uns dort. #lustig, #Ende.